Der AWO-Podcast Kopfnuss ist zurück. Wir befinden uns nach wie vor in der Reihe zum Europäischen Protesttag, welcher zur Aufklärung über psychische Erkrankungen beiträgt. Gefördert wird das Ganze durch die Aktion Mensch. Und mein Name ist Mandy Politz. Sie wollte einfach nur wieder stark sein, stattdessen kam der Zusammenbruch. Das ist kurz zusammengefasst die Krankheitsgeschichte von meinem heutigen Studiogast Mia. Was der Auslöser war und wie es nach ihrer Diagnosestellung weiterging, das wird sie uns heute erzählen.
Ich bin Mia und ich bin 64 Jahre alt und meine Depression hat 2014 begonnen. Aufgrund meiner Arbeit. Ich bin von meinen Chefs zum Teamleiter von 20 Leuten bestimmt worden, habe das auch mit Leib und Seele 1,5 Jahre durchgehalten. Und nach 1,5 Jahren ging es mir so schlecht, dass ich diesen Job wieder abgegeben habe und danach von meinen Chefs gemobbt wurde. Es war für mich schlimm, weil ich es nicht verstanden habe. Sie haben immer gesagt, ich bin als Teamleiter super, aber es hat keiner gemerkt, dass ich dabei untergehe, vom Körper her, vom Nerven her, dass ich das nicht mehr konnte. Und danach war eben dann das Mobbing. Und war dann eine Zeit lang krankgeschrieben, aber nicht auf Depression, sondern nur als, wie soll ich das sagen, dass ich zur Ruhe komme, so. Und dann bin ich wieder arbeiten gegangen und es ging mir dann wieder schlecht. Dann war ich krankgeschrieben und bin in dieser Zeit körperlich und nervlich zusammengebrochen, dass mein Mann mich in eine Psychiatrie bringen musste und ich da wirklich 12 Wochen intensiv behandelt wurde. Und dass dann eben diese Depression und diese Angststörung festgestellt wurden. Und ich wollte es nicht wahrhaben. Ich wollte einfach nicht wahrhaben, dass ich krank bin und habe immer wieder versucht zu arbeiten. Und jedes Mal bin ich dann wieder in der Psychiatrie gelandet. War für mich schlimm. Ich habe meine Arbeit gern gemacht, sage ich immer wieder. Ich habe sie gern gemacht, ich habe sie geliebt. Aber dann so ausgebotet zu werden, das war für mich eigentlich das Ende. Nach diesem schweren Zusammenbruch habe ich mich eigentlich, sage ich immer, nie richtig wieder erholt. Also ich war, kann ich sagen, fast jedes Jahr 12 Wochen in der Psychiatrie. Und meine Familie kann das manchmal nicht nachvollziehen. Die fragen dann immer, warum, was hast du denn? Und ich kann es nicht erklären. Das ist das Schlimme. Ich kann ihnen nicht erklären, warum. Warum ich jetzt wieder ganz tief bin, warum ich jetzt wieder in die Psychiatrie muss, warum ich so lange in der Psychiatrie bleiben muss. Das können sie nicht verstehen. Und umso öfter ich reingehe in die Psychiatrie, umso ungeduldiger wird meine Familie. Warum, warum, warum? Ich kann das Warum nicht beantworten. Ich weiß es nicht.
Also hören wir ja auch in diesem Fall wieder ganz klar und deutlich, dass eben auch das Missverständnis zwischen den Betroffenen, den Angehörigen immer noch sehr groß ist, dass da eine Kluft entsteht, die man wirklich als Betroffener schon gar nicht und auch sonst sehr schwer überbrücken kann. Ich denke mal, dass auch hier wirklich ein guter Ansatzpunkt wäre, nicht nur die Betroffenen mit in die Behandlung zu integrieren, sondern eben auch die Angehörigen. Das hören wir ja so oft immer wieder, dass das Verständnis einfach auf der anderen Seite schlecht da ist und die Betroffenen das eben selber, sie verstehen sich selbst nicht und sollen es anderen dann erklären. Und das ist alles nicht so einfach. Ja, wie waren so die erste Zeit, nachdem die Diagnose zum ersten Mal gestellt wurde? Wie haben die Ärzte dann das erklärt? Haben sie sich da gut aufgehoben gefühlt? Oder denken Sie, dass auch seitens der Ärzte da vielleicht noch irgendwo Missstände herrschen?
Ich habe mich eigentlich gut aufgehoben gefühlt und ich hatte auch dann sogar im Krankenhaus noch eine Tagesklinik-Therapie, was eigentlich nicht in diesem Krankenhaus sonst gemacht wird. Und danach, ich sage das jetzt nochmal, ich habe es nicht verstanden, dass ich krank bin. Ich wollte immer wieder arbeiten. Und dann war ich wieder in der Psychiatrie und da war dann ein Sozialarbeiter, der kam auf mich zu. Der war schon früher da, wo ich in der Klinik war. Der kam dann auf mich zu und hat gesagt, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr, Sie können nicht mehr, jetzt ist Schluss. Und daraufhin haben wir dann mit ihm zusammen, habe ich dann die Rente beantragt und bin dann mit einer Mitarbeiterin hier in die Tagesstätte gefahren und habe mir auch die Tagesstätte angeguckt und war dann auch 3 Tage und habe dann mit ihr zusammen beschlossen, dass ich in die Tagesstätte gehe, aber nicht jeden Tag. Und das war die richtige Entscheidung, nicht jeden Tag zu gehen. Und im Moment gehe ich bloß 2 Tage, weil ich das sonst nicht schaffe, weil ich so viel familiäre Dinge machen muss, weil im Moment alles so ein bisschen drunter und drüber geht. Und ich bin ein Mensch, der absolut nicht Nein sagen kann. Wenn jemand was an mich ranträgt, dann kommt da immer ein Ja. Ich kann nicht Nein sagen. Und ich will das alles immer gut machen. Und ich mache dabei aber mich selber kaputt. Und das ist dann immer der Grund, warum am Ende dann wieder mal die Klinik reinkommt. Um da meine Ruhe zu finden. Und einfach nur mal ich sein darf.
Also wäre es auf jeden Fall auch eine gute Sache, im Privatleben da etwas drucklos zu werden. Dass man vielleicht nicht alles zu ihnen trägt, sondern auch ihnen viel abnimmt. Aber da höre ich jetzt raus, dass das auch nicht wirklich gegeben ist, dass da nicht nur das Verständnis für ihre Erkrankung fehlt, sondern eben auch, sag ich mal, so etwas getan wird, um ihnen die Last eben auch zu nehmen und genau diese Triggerpunkte, wie es immer heißt, eben zu vermeiden. Aber wenn ich höre, man kommt trotzdem immer wieder auf sie zu und sie wissen ja genau, sie sagen ja und dass es dann wieder da landet, wo es eigentlich nicht sollte. Was würden Sie sich generell von Ihrer Familie im Umfeld wünschen? Was wäre für Sie der bessere Weg in Ihrer Situation?
Ich würde mir wünschen, dass meine Familie ein bisschen mehr Verständnis für mich aufbringt und dass ich manchmal dann auch wirklich sagen kann, heute habe ich einen Ruhetag, heute bin ich nur für mich. Ich brauche niemanden irgendwas zu beweisen und niemanden irgendwas machen. Nur ich. Und diese Zeiten sind eben zu wenig. Und darum, wenn ich hier in der Tagesstätte bin, dann hilft mir das schon immer. Dann habe ich ja einen Tag für mich. Und die Tagesstätte ist auch oft Anlaufpunkt bei den Betreuern, um mal über jene oder diese Dinge zu sprechen. Und sie sind immer, immer für uns da. Ich kann das nur wiederholen, immer. Egal wann, egal was sie sind, man kann immer auf unsere Betreuer zukommen und sie haben immer ein offenes Ohr. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste in so einer Tagesstätte.
Und fiel Ihnen das am Anfang vielleicht was schwer, so sich überhaupt fremden Leuten so zu öffnen, darüber zu sprechen? Hatten Sie da anfangs so ein bisschen Berührungsängste? Wie war so Ihre erste Zeit dann hier in der Tagesstätte? Ich denke mal, es ist auch bestimmt nicht so ganz leicht, so plötzlich so mit vielen fremden Leuten so quasi in einen Topf auch sich geworfen fühlen. Wie haben Sie das so für sich empfunden?
Also die erste Zeit war für mich, ich habe erst mal geguckt, was sind denn für Leute? Kann ich mit diesen Leuten auch zusammen was unternehmen oder machen? Und da war eine Betreuerin, eine Ältere, und die hat mich an alles rangeführt und hat immer so ein bisschen Druck ausgeübt, um mich mal zu locken oder mal rauszufordern, mal aus meinem Schneckenhaus zu kommen. Und das war das Wichtigste. Nachher habe ich ja dann alle Leute kennengelernt. Ich habe auch viel lange auch so mit Abstand, weil ich das in meinem ganzen Leben so gemacht habe. Ich habe immer die Leute alle auf Abstand gehalten. Ich konnte immer nicht so richtig mit irgendwem befreundet sein. Es ging nicht. Da habe ich lange gebraucht, um dahin zu kommen, dass ich auch jetzt sage, ich vertraue den Leuten. Die sind alle nett, aber es war ein langer Weg. Und deswegen bin ich auch hier in der Tagesstätte, um das alles zu lernen. Und das wünsche ich mir für viele andere auch, die mit ihren Ängsten zu tun haben, sich Leuten gegenüber verschließen. Denen wünsche ich solche Betreuer, wie unsere sind. Ich glaube, da würde es manchen wesentlich besser gehen.
Wenn Sie sagen, Sie genießen auch gern die Zeit auch für sich, brauchen Zeit für sich, was machen Sie denn in dieser Zeit am liebsten? Haben Sie da irgendetwas, was Ihnen besonders Kraft gibt in solchen Situationen? Ein Hobby vielleicht oder Musik, die Sie gerne mögen? Was ist da so Ihr Motivator, Ihr Tank, um Ihre Energie wieder auffüllen zu können?
Bei mir ist das einfach, ich kann mich ausruhen. Ich kann mal die Beine hochlegen. Ich brauche mal nicht Hetzen machen, tun. Ich kann einfach nur mal faul sein, Buch lesen oder ein Gespräch mit meinem Mann mal in Ruhe führen. Einmal gar nichts machen, das ist meins. Mal einfach ausruhen, auftanken und nächsten Tag wieder an die Aufgaben gehen. Aber eben, ich brauche auch mal Ruhe, einfach nur Ruhe. Ich muss nicht Sport machen, ich muss nicht irgendwelche Dinge tun. Für mich ist Ausruhen wichtig und das hilft.
Genau, und ich denke mal, das ist von der Gesellschaft auch ziemlich klein geredet. Also man lebt ja, machen wir uns nichts vor, in einer Leistungsgesellschaft. Irgendwie hat man das Gefühl, jeder verlangt von jedem Einzelnen immer sein Bestes zu tun, immer auf Arbeit zu gehen. Auch es ist ja auch so ein, habe ich das Gefühl, so ein fast schon deutsches Phänomen. Man brüstet sich damit, ja, ich gehe auch krank zur Arbeit, ja, aber wohin das im Zweifelsfall führen kann, das sieht man an vielen Beispielen, dass das eben nicht der richtige Weg ist und dass es auch nichts ist, wofür man stolz sein kann. Man muss und sollte sich nicht dafür brüsten, sich krank auf Arbeit zu schleppen. Wenn der Körper einem sagt, er braucht Ruhe, dann sollte man sich die auch nehmen. Was wären so Ihre Worte, die Sie Menschen mit auf den Weg geben wollen würden, die jetzt vielleicht diesen Podcast hören und denken, ich befinde mich auch auf einem Weg, von dem ich das Gefühl habe, der führt mich irgendwo hin, wo ich nicht hin möchte. Ich bräuchte vielleicht auch Hilfe. Was wären so vielleicht die ersten Anlaufpunkte, die man da nehmen könnte? Oder was könnte man auch selbst für sich dann in solchen Situationen tun?
Mein Anlaufpunkt ist eigentlich dann, wenn es ganz schlecht ist, meine Psychologin. Wir führen Gespräche, wir führen die alle 4 Wochen und es tut mir auch gut, wenn ich bei ihr war. Es ist aber auch gut, wenn man sich vielleicht mal mit Leuten unterhält, die dieselbe Krankheit haben und denen vielleicht auch mal einen Rat geben kann, wenn sie gerade im Anfangsstadium erst sind und sagen, oh ja, ich war jetzt Psychiatrie und dass sie sich dann auch so eine Tagesstätte oder sowas suchen, wo sie sich unterhalten können oder wie wir auch manchmal gehen zur Selbsthilfegruppe. Das hilft auch. Also das sind eigentlich die Anlaufpunkte, wo ich sage, die helfen einem am meisten und nicht immer alles, was andere Leute sagen oder so wie manche sagen, man sieht doch gar nicht an, dass du krank bist. Nicht drauf hören. Das sind Leute, die das nicht wissen, nicht kennen, vielleicht auch nicht in der Familie haben. Nein, einfach sagen, es ist nicht so. Man muss nicht ja alles sehen im Gesicht, oder? Ich sage, wenn ich mir ein Bein gebrochen habe, das sieht man. Wenn ich aber psychisch krank bin, das sieht man doch nicht. Ja? Und dann kriegt man eben so eine Sprüche mal zu hören. Und dann muss man versuchen, es einfach zu ignorieren, weil die haben keine Ahnung. Die wissen gar nicht, wie es in uns aussieht. Die wissen gar nicht, was wir für Probleme haben oder wodurch diese Krankheit entstanden ist. All das wissen sie nicht. Und wenn man dann sagt, ja, so und so, dann gucken sie und dann, na, verstanden haben sie es bestimmt nicht. Also ich bin ab jetzt so, ich höre mich dann ab, ich lasse reden, es ist so. Ich muss das nicht erklären. Ich muss mich nicht erklären. Es ist mein Leben, meine Krankheit, meins. Und andere müssen nicht verstehen, warum. Weil sie es sowieso nicht verstehen, wenn ich es erkläre. Es ist heute in der Gesellschaft so. Entweder du bist fit und arbeitest von morgens bis abends. Oder wenn du psychisch krank bist, dann bist du eben irgendwo in der Ecke gestellt. So, und das ist, weiß ich nicht. Jeder sollte für sich allein entscheiden, ob ich das öffentlich machen will oder ob ich es für mich behalte. Also das entscheidet eigentlich jeder selber. Wie gesagt, Hilfe holen ist das Allerwichtigste. Ohne Hilfe, glaube ich, geht es nicht. Das schaffen wir nicht alleine. Darum sage ich immer wieder, sucht euch einfach Hilfe.
Ja, und schön, dass Sie mir diese Hilfe gefunden haben. Und ich hoffe, dass auch bei Ihnen weiterhin alles nach besten Möglichkeiten gut verläuft, dass Sie weiterhin hier in der Tagesstätte auch die Hilfe und die Freude wieder am Leben beibehalten können. Genau, und vielleicht auch, dass Ihre Familie irgendwann mal einsieht, dass ja, dass es nicht immer geht und dass es nichts damit zu tun hat, dass sie nicht wollen, sondern eben wirklich nicht können. Und so geht's eben vielen Menschen, die unter solchen Erkrankungen zu leiden haben. Und es ist eben ein Leiden und nicht nur einfach eine Sache von ich will nicht, ich habe keine Lust oder sonst etwas. Und genau deshalb haben wir diesen Podcast, diese Reihe zum Europäischen Protesttag auch ins Leben gerufen, um diese Botschaft weit in die Welt hinauszustreuen. Und damit sind wir für die heutige Ausgabe schon wieder am Ende und hören uns schon ganz bald wieder. Bis dahin sage ich ciao.